Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren, Freunde. Ferrari hat zum zweiten Mal binnen einer Woche einen herausragenden Sieg gefeiert. Lando Norris und Max Verstappen sind einmal mehr aneinander geraten. Wir stellen die Frage, ist Lando Norris jetzt tatsächlich wieder zurück im Titelkampf? Das sind nur zwei von vielen, vielen wilden Themen, die wir für euch heute in unserer Episode parat haben. Ich würde sagen, einsteigen, anschnallen und ab geht's.
Ja, und wie immer, wenn euch gefällt, was wir machen, dann lasst uns ein Abo und ein Like da, denn wir versuchen hier die beste deutschsprachige Formel 1 Community auf YouTube aufzubauen. Damit legen wir auch direkt mit unseren Themen los. Es war ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Wochenende und wir werden uns natürlich auch noch ausführlich über diese Kontroverse mit Max Verstappen und Lando Norris auseinandersetzen damit und natürlich auch ausgiebig den Sieg von Carlos Sainz, den wirklich, wirklich tollen Sieg von Carlos Sainz würdigen. Reden auch ein bisschen über Checo Perez, aber wir fangen erstmal an mit dem Training, denn da hat sich schon einiges irgendwie abgezeichnet. Zum Beispiel für Charles Leclerc, denn der ist im ersten freien Training nicht am Start gewesen, dafür aber Oliver Baehrmann, und das hatte Folgen. Und da konnte Baehrmann eigentlich gar nicht so viel dafür.
Ja, Alex Albon hat da in diesem Geschlängel sein Auto verloren und Oli Baehrmann hatte leider das Pech, dass er vor ihm lag, und in irgendeiner Form ist Alex Albon dann in den Ferrari von Oli Baehrmann reingefahren. Beide Autos waren danach ziemlich kaputt. Das hat Alex Albon nicht geholfen, das hat Oli Baehrmann nicht geholfen. War aber tatsächlich auch nicht der einzige Unfall. Auch George Russell hat es wieder ziemlich übel erwischt. Das hat für Mercedes jetzt richtig böse Konsequenzen mittlerweile. George Russell ist dann mit zusammengeschusterten Teilen rumgefahren den Rest des Wochenendes. Hat sich, so viel sei natürlich vorweg gesagt, sehr, sehr gut geschlagen damit. Aber war natürlich A, sehr teuer. Das wirkt sich aufs Costcap aus. Da hat Toto Wolff schon mit den Zähnen geknirscht. Und B, hat es natürlich massiv Leistung gekostet. Lewis Hamilton, der alle neuen Teile am Auto hatte und das Auto auch heil auf der Strecke halten konnte, war an und für sich besser unterwegs. Aber das besprechen wir natürlich noch ganz genau. Es gab noch einen Unfall. Dann allerdings schon im Quali. Yuki Tsunoda. Und das war sein erster, aber nicht letzter Unfall an diesem Wochenende. Völlig sinnlos hat er da, ich glaube Ende vom Q2 war es, ne? Sein V-Carb Minardi einfach in die Bande gesetzt. Etwas und eine rote Flagge ausgelöst. Bitte?
Etwas übermotiviert, der gute Tsunoda, weil er ja auch in allen Trainings irgendwie in die Top 3 gekommen ist, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Da wollte er vielleicht ein bisschen zu viel beweisen, gerade im Kampf um den Platz neben Max Verstappen nächste Saison. Da bettelt er sich ja ganz ordentlich mit Liam Lawson.
Ja, genau. Und das ist auch eine Parallele zu Williams. Auch Alex Albon hatte da eben den Fehler drin im Training. Der steht natürlich durchaus auch unter Druck von Franco Colapinto, der sich ja hervorragend etabliert hat in der Formel 1 in den wenigen Rennen. Also diese Teamdynamik bei den beiden Mannschaften ist sehr, sehr spannend zu beobachten gewesen und hatte durchaus ihre Folgen in Mexiko, ne?
Ja, die Teamdynamik bei Red Bull ist auch weiterhin spannend zu beobachten, aber halt nichts Neues bei den anderen gerade genannten Teams. Ist sie ja dadurch vor allem interessant, weil da die Karten neu gemischt werden durch die Rookies, die da am Start sind. Weder Perez noch Verstappen sind Rookies bei Red Bull, beim großen Team, aber ja, Perez macht irgendwie Rookie-Fehler um Rookie-Fehler. Jetzt ist er schon vom letzten Platz gestartet oder vom fast letzten Platz und ist dann P18, schon, ne? Ja, genau, und dann steht er falsch in der Startbox drin. Das ist halt was, das sollte einem Formel-1-Fahrer nicht passieren. Passiert natürlich gefühlt einmal pro Saison irgendjemanden, aber bei Perez ist es halt das, was wir immer sagen. Es häuft sich halt und dann nach dem Rennen, dann meint er noch ganz selbstbewusst, ich werde auch nächstes Jahr wieder hier fahren und um den Sieg mitfahren wollen, weil es mein Traum ist, ja. Also irgendwie, ich habe so langsam das Gefühl, irgendjemand von den Perez-Sponsoren hat da Red Bull so richtig am Schlawittchen, weil die irgendwie sich da nicht mehr lösen wollen davon. Also er fährt ja wirklich schlecht. Und Carlos Sainz hätte es für die nächste Saison reinzukommen, wenn es dann weder der, also gut, der wird es ja sowieso nicht werden, weil er bei Williams ist, aber wenn es perspektivisch jetzt nicht wird, weil er ja eigentlich der beste Fahrer mit Erfahrung ist, der wahrscheinlich auf absehbare Zeit zu bekommen wäre. Oder halt dann einer von den Rookies wie zum Beispiel Lawson.
Ja.
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also es ist halt wirklich nicht mehr schön.
Also es gibt da, wenn du schon das Thema anreißt mit Paris und Sponsoren, kann man das noch ganz kurz erwähnen. Da gab es auch ganz spannende Aussagen im Rahmen des Mexiko-Wochenendes. Zum einen ist bekannt, dass Telmex, Telekommunikationsunternehmen aus Mexiko natürlich, wie man sich bei dem Namen fast denken kann, ist einer der größten Sponsoren von Paris selbst und auch auf den Red Bull Autos natürlich zu sehen. Die werden sich ab dem kommenden Jahr zurückziehen, weil Red Bull einen umfangreichen Vertrag mit AT&T verlängert hat oder abgeschlossen hat. AT&T ist auch so ein Mobilfunkanbieter, aber eher aus Nordamerika, eben USA, ich glaube Kanada sind ja auch unterwegs. Natürlich stehen die beiden Unternehmen gewissermaßen in direkter Konkurrenz zueinander. Das ist die eine Wahrheit an dieser Geschichte. Die andere Wahrheit könnte aber auch sein, dass, und hinter Telmex steckt nämlich Carlos Slim, dass der auch schon langsam gewissermaßen einen Abgang von Perez vorbereitet, entweder aus der Formel 1 oder zu einem anderen Team. Carlos Slim hat nämlich explizit Sergio Perez Rückendeckung gegeben im Rahmen dieses Rennens. Das ist tatsächlich einer der reichsten Menschen dieser ganzen Welt hier, auf der wir leben. Und dem gehören zahlreiche Firmen und etliche davon unterstützen auch Sergio Perez schon seit seine ganze Karriere lang im Prinzip. Ja, also die haben Unmengen an Geld verbraten, damit Perez da die Logos durch die Gegend spazieren fährt. Ja. Und Carlos Slim hat aber explizit Sergio Perez den Rücken gestärkt. Hat gemeint, er wird noch eine ganze Weile Formel 1 fahren. Das war sinngemäß die Aussage. Aber er hat, glaube ich, nicht gesagt, bei welchem Team und wo. Also man darf sehr, sehr gespannt sein, wohin das Ganze noch geht. Tatsächlich, rein sportlich betrachtet, ist die Zeit von Perez jetzt wirklich endgültig abgelaufen. Muss man ganz klar sagen, bei seinem Heimrennen, wo er alle Unterstützung genießt, aller Fans, hat er sich in die vorletzte Startreihe qualifiziert. Und ist dann eben mit diesem Fehler ins Rennen gegangen, hat dort eine Strafe kassiert, hat sich dann ausgerechnet an Liam Lawson aufgerieben, seinem designierten Nachfolger, hat ihn auch wirklich mehrfach ziemlich respektlos am Funk als Idiot bezeichnet. Also muss wirklich nicht sein, ja. Und ich gab schon Stimmen heute, Pressestimmen, die schon gesagt haben, der Lawson, der geht ihm da schon ganz schön unter die Haut, dem Sergio Perez, der macht ihn wohl nervös. Tatsächlich hat Liam Lawson seinerseits dann aber einerseits natürlich sehr, sehr hart dagegen gehalten beim Duell der beiden. Andererseits hat er dann beim Vorbeifahren an Perez auch tatsächlich mal den Stinkefinger rausgehalten. Also die zwei schenken sich nichts und werden keine Freunde mehr. Helmut Marko hat es auch durchaus gerügt. Also er war da auch nicht so amused.
Ja, da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein, wie es mit denen weitergeht. Wir springen mal zu Max Verstappen. Wenn wir schon bei den...
Wir springen ins Rennen, oder?
Ja, wir springen erstmal ins Rennen, genau. Da kann man, wenn man bei den beim Red Bull, beim erweiterten Team bleibt, ja gleich mal Pechvogel Tsunoda, den werden wir in den Fahrernoten im nächsten Video auch gleich ein bisschen ausführlicher behandeln. Ja. Der ist da schon mit Albon gleich kollidiert und war dann auch direkt weg. Also alles, was da so an Hoffnung irgendwie in Tsunoda aufgekeimt ist, wurde dann auch schon, vor der ersten Kurve eigentlich schon ins Nichts rauspulverisiert. Und also sowohl von Albon als auch für Tsunoda war es kein gutes Wochenende. Und vor allem Tsunoda ist so der Pechvogel der letzten paar Rennen. Der hat ja immer wieder mal irgendwelche Probleme, die ihn da jetzt auch gegen Lawson gar nicht erst scheinen lassen können. Also wirklich ein bisschen unglücklich. Wenn man auf Max Verstappen schaut, der hatte wirklich einen Top-Start, hat sich dann direkt P1 geholt und aber dann auch gleich wieder von Sainz die Position wieder verloren. Also Sainz hat sich da, der ja übrigens das ganze Wochenende unglaublich stark war, schon vom ersten freien Training an hat man irgendwie dem angemerkt, dass er es wirklich wissen will. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Verstappen gegen Sainz nicht so die ganz harte Linie gefahren ist, wie es vielleicht gegen den Norris der Fall ist. Das muss man schon irgendwie dann auch sagen.
Oder? Ich glaube, der Sainz hat ihn aber auch einfach eiskalt überrascht.
Das kann
also
man,
das Manöver war wirklich allerletzte Rille, ne?
Ja, das kann man auch so sehen, aber es ist wirklich spannend. Also Sainz auf der einen Seite im absoluten Beast-Mode dieses Wochenende. Und wir haben uns ja hin und her geschrieben, wenn du einen Verstappen so kassierst, dann kann der auch nicht mehr so viel machen. Das war wirklich absolut kompromisslos, muss ich sagen.
Es war tatsächlich, mich sehr daran erinnert, wie Daniel Ricciardo zu seinen Hochzeiten gefahren ist. So 2014, 15, 16, als Daniel Ricciardo wirklich, nächste große Ding in der Formel 1 war. Der hat diese super, super späten Bremsmanöver wirklich in Reihe durchgezogen, ja, gegen alle möglichen Piloten, völlig respektlos, immer on point. Genauso ein Ding war das jetzt von Sainz, also hat mir richtig imponiert auf jeden Fall.
Auf jeden Fall und dann direkt danach natürlich der Aufreger vom ganzen Rennen, Verstappen mit...
Das hat mir weniger imponiert.
Ja, also Verstappen wirklich wieder mal mit zwei und man muss es selbst, also ich bin kein Verstappen-Fan, Full Disclosure, aber man muss es selbst aus neutraler oder als Verstappen-Sicht eigentlich zugeben, es ist wirklich nicht okay gewesen. Er hat da auch zu Recht seine 2x10 Sekunden bekommen und wir werden jetzt auch mal erklären, warum es auch nicht 2x5 Sekunden sein dürfen, denn zuallererst mal, bevor wir mal auf Verstappen selber gehen, was er sich davor war, er verlassen muss, diese Manöver haben Norris tatsächlich den zweiten Platz gekostet, den er direkt gehabt hätte.
Mindestens.
Und dementsprechend auch einen potenziellen ersten Platz. Er ist ja dann auch verständlicherweise erstmal für die nächsten Runden dann hinter Verstappen geblieben, bevor er das Auto komplett wegschmeißt. Vor allem, weil diese Strafen erst die ersten 10 und dann die zweiten 10 Sekunden recht schnell ausgesprochen worden sind. Und was man auch noch sagen kann, bevor wir jetzt einsteigen in die Analyse, die ganzen Fahrer, die das während und nach dem Rennen mitbekommen haben, die waren schon ein bisschen überrascht, aber nicht so sehr aufgrund der Härte, sondern dass überhaupt jetzt mal eine Strafe ausgesprochen worden ist. Das ist nämlich lange nicht passiert und wenn man mal ganz ehrlich ist, das ein oder andere Mal hätte es tatsächlich, ohne dieses Fass schon wieder aufmachen zu wollen, aber 2021 auch bekommen können und eigentlich auch müssen. Ich werde jetzt nicht genau sagen, bei welchen Rennen, denn es waren einige und auch sicherlich nicht alle ultimativ strafwürdig, aber das war wirklich, wirklich überfällig. Wir haben es ja schon im Austin-Highlights auch besprochen, Dave.
Ja, da ging es ja schon ziemlich ausführlich drum. In Mexiko war aber der Unterschied, er hat tatsächlich zweimal, Fehler gemacht, im Sinne von, er hat die Regeln gebrochen.
Ja.
In Austin war es noch so, es war ein sehr, sehr, sehr hartes Manöver, aber theoretisch innerhalb der Regeln. Jetzt in Mexiko war es wirklich zweimal drüber. Einmal ein bisschen und einmal so richtig, richtig drüber. Da waren auch wirklich diverse Experten. Martin Brundle zum Beispiel war nahezu schockiert, ja, dass der da mit so einem Manöver durchkommt. Aber der Reihe nach, ich glaube, es war Runde 7, da ja schlich sich Lando Norris an, war schneller als Max Verstappen, lag da irgendwie hinter ihm direkt natürlich, wollte vorbei. Surprise, was passiert, ja. Max Verstappen macht die Linie innen zu. Lando Norris muss natürlich außen den Versuch wagen und natürlich hat ihn Max Verstappen dann, Surprise, komplett rausgedrückt. Das war Incident Nummer 1, aber warum Max Verstappen diesmal bestraft wurde dafür? Der Grund ist, Lando Norris hatte das ganze Überholmanöver über volle Kontrolle über sein Auto, das ist in den Regeln so festgeschrieben, immer wichtig, und B hatte er die ganze Zeit und ausschlaggebenderweise ist natürlich der Scheitelpunkt wichtig, ja. Auch am Scheitelpunkt hatte Lando Norris die Nase vorn. Sehr knapp, aber er hatte die Nase vorn. Max Verstappen hat natürlich trotzdem super, super, super spät gebremst, hat selbst die Kurve gerade noch so bekommen. Wäre übrigens Carlos Sainz um ein Haar hinten in den Ferrari reingerauscht noch. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Es gibt da Standbilder, da ist da wirklich 30 Zentimeter vielleicht dazwischen, zwischen dem Frontflügel von Verstappen und dem Hinterreifen von Sainz. Ja. Also wenn er das so wirklich getimt hat, ja, und so hinbremsen wollte, dann hat er es natürlich perfekt hinbekommen. Könnte aber auch ein bisschen Künstlerglück oder Pech sein, je nachdem, wie man das halt sieht, nach Perspektive. Auf jeden Fall konnte Verstappen sein Auto zwar noch auf der Strecke halten, hat aber natürlich Lando Norris da komplett rausgedrückt und weit geschickt. Das haben die Stewards diesmal geahndet, weil eben Lando Norris die Nase vorne hatte schon. Entsprechend gehört ihm eigentlich die Kurve und Verstappen hätte zurückziehen müssen. Ja. Das war noch der harmlose Zwischenfall. Ja. Und wenige Kurven später, man hat dann gemunkelt, ob Lando Norris ihn jetzt gleich vorbeilässt. Also Lando Norris hat die Schikane abgekürzt, lag dann vor Verstappen, muss man natürlich dazu sagen. Und er hat es ein bisschen langsam gemacht, aber auch nicht wirklich. Und man wusste noch nicht, lässt er ihn jetzt gleich vorbei, um eine mögliche Strafe gegen sich selbst dann abzuwenden oder nicht. Aber so weit kam es gar nicht, denn der Verstappen kam mit irgendwie drei Messern zwischen den Zähnen schon angerauscht. Und dann ging es nämlich super schnell eigentlich, also wirklich schnelle Kurven, in dieses Geschlängel da, in diese S's in Mexiko. Und da ist der Verstappen einfach komplett ohne zu bremsen in den Rhein gestochen und hat alles riskiert, ja, er hätte den Norris auch abgeräumt, wenn er normal eingelenkt hätte. Lando Norris hat da zum Glück die Übersicht behalten und ist dann entsprechend auch geradeaus gefahren, musste er. Sonst wäre der Verstappen voll durchgerauscht. Unfassbar gefährliches Manöver. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.
Das hätte wirklich schlimm ausgehen können.
Ja, es wurde auch wirklich von allen Experten verdammt und verteufelt. Also es geht gar nicht. Er hat auch dafür dann 10 Sekunden bekommen. Die Begründung der Stewards liest sich in dem Kontext dann aber schon fast harmlos. Letztendlich war das Vergehen, für das er da bestraft wurde, einfach ein Verlassen der Strecke, und er hat sich dann eben dadurch einen Vorteil verschafft. Das wurde dann eben bestraft. Aber, und das hast du schon angedeutet, Sebastian, dadurch lag Verstappen, also durch dieses unfaire Manöver, lag Verstappen wieder vor Lando Norris und hat ihn dann halt 10, 12, 15 Runden lang aufgehalten. Und
währenddessen
sind die beiden Ferrari-Piloten, währenddessen sind die beiden Ferrari-Piloten schon vorne weggefahren, haben sich einen Vorsprung rausgefahren, und letztendlich hat den Lando Norris wahrscheinlich das den Sieg gekostet. Und ich übergebe gleich gerne das Wort an dich, aber möchte noch hier die allerletzte Dimension dieses ganzen Geschehens aufmachen. Auch da gibt es Theorien und Indizien dafür, dass Max Verstappen das natürlich genauso geplant hat. Ja? Dass er sich zwar unfair und strafwürdig verhält, aber dadurch ruiniert er dem Lando Norris sein Rennen. Und im Zweifelsfall holt Lando Norris halt weniger Punkte und Max Verstappen verliert weniger Vorsprung in der WM. So war da wohl die Denkweise. Also das unterstellt man Max Verstappen durchaus auch. Weiß nicht, wie du das siehst, aber klär uns gerne auf und ergänze gern, was ich vergessen habe.
Also ich habe dem Ganzen auch gar nicht so viel hinzuzufügen, außer noch die Sache bei der zweiten Geschichte. Da drückt er den Norris ja am Ende, wenn er wieder kurz bevor er auf die Strecke zurückkommt, ja noch fast in den Reifenstapel rein. Und das ist das, was du ja eigentlich auch gerade schon beschrieben hattest. Und ich finde, da fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel. Dann kann man davon eigentlich... ich will es nicht komplett übertreiben, aber es sieht schon fast aus wie ein Attentat einfach auf ihn. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt ihm fast dabei vorwerfe, dass ich ihn umbringen oder verletzen wollte, aber das nimmt er ja billig in den Kauf. Ich meine, das geht einfach nicht mehr. Und deswegen hast du ja auch schon gesagt, das ist noch vorsichtig umschrieben mit die Strecke verlassen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, weil es wäre auch fast die Strecke verlassen und den Lando Norris im schlimmsten Fall ins Krankenhaus schicken. Und sagen wir mal so, da ist nur ein Reifestapel zum Glück gewesen, aber ich meine, das kann es einfach nicht sein, dass man in der höchsten Motorsportklasse, auf dem Niveau, wo es um die Weltmeisterschaft geht, es sich dann darüber irgendwie den Titel holen will oder zumindest mal seinen Vorsprung verteidigen will, indem man seinen Kontrahenten fast in den Reifestapel drückt. Weil wenn man sich das nochmal ganz langsam anschaut, die haben sich, der rechte Hinterreifen von Verstappen hat in dem Moment den linken Vorderreifen von Norris fast berührt und Norris hat wieder zurückgezogen, und das ist einfach zu oft. Man kann jetzt auch 2021 sagen, Lewis Hamilton zum Beispiel war kein Kind von Traurigkeit, der hat voll dagegen gehalten, was man ja jetzt auch wieder sieht, das muss man ja fast machen gegen Verstappen. Ja. Aber dann passieren halt auch zwangsläufig so richtig hässliche Dinge, wie zum Beispiel in Monza, wie zum Beispiel in Silverstone, wo beide Fahrer gut und gerne ins Krankenhaus hätten kommen können. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich sage jetzt gar nicht, dass in der einen Situation der eine Schuld hatte oder der andere, sondern wenn auch nur einer so fährt, dann wird es immer Situationen geben, wo wirklich Leib und Leben riskiert werden. Und das sollte man nie irgendwie billig in den Kauf nehmen. Und das ist bei Verstappen öfters mal der Fall. Und ich hoffe jetzt, dass diese schweren Strafen, also man kann ja auch argumentieren, dass die gar nicht so streng waren angesichts dessen, was hätte passieren können. Aber bisher im Vergleich zu dem, was ausgesprochen wurde, sind es tatsächlich schwere Strafen. Und jetzt hoffentlich Verstappen auch sauber fahren lassen die letzten paar Rennen. Denn er hat ja immer noch einen relativ großen Vorsprung und er kann es auch gut schaffen. Und er ist ja auch ein Top-Fahrer. Also er hat das alles eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Er wäre ohne diese ganzen Manöver ja vor allem immer noch wahrscheinlich Erster. Es ist ja auch nicht gesagt, dass mal ein Norris einen Ausfall hat oder nochmal irgendwie einen Fehler macht oder dass Red Bull, man erwartet jetzt auf ein oder zwei Strecken noch ein starkes Red Bull-Team. Das würde ja wahrscheinlich reichen, ein weiterer Sieg. Also es sind ja nur noch 4 Rennen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also es war jetzt relativ viel, aber lasst es uns auch mal wissen, als Verstappen-Fans, ich weiß, da sind die ein oder anderen bei euch dabei, wie ihr das denn seht, ob ihr sagt, nee, also wir sind da weiterhin hinter Verstappen, der ja interessanterweise das Ganze dann auch total locker genommen hat, so als ob er schon gewusst hätte, irgendwie was da auf ihn zukommt. Vielleicht nicht in der Härte mit den vielen Sekunden, aber dann irgendwie so gemeint, so sinngemäß, ja, das ist ja schon ganz schön viel so ungefähr. Und auch nach dem Rennen hat er nicht mehr viel dazu gesagt. Er war nicht sichtlich sauer, sondern hat es hingenommen und hat dann gemeint, ja, okay, das ist schon ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich war es ja eher so die Performance vom Auto. Interessanterweise wieder keine Selbstkritik. Auch das muss man sagen, natürlich. Kommt von ihm sowieso nie. Aber das lassen wir jetzt mal irgendwie so stehen.
Ja.
Aber ja.
Ich würde trotzdem noch gerne zwei Dinge sagen. Und zwar, ja, ich würde da gerne ein bisschen zurückschauen. Ja.
Ja.
Da halt das mit dem guten Walter Costa. Ja. Gentleman, 20 years ago. Ja, sogar ein bisschen weiter. Ich habe nämlich heute tatsächlich mich auch mit einem Freund unterhalten. Ein bisschen drüber, natürlich über den Vorfall und über dieses Gehabe von Verstappen und über die, ja, nennen wir es mal Driving Standards, die da gerade an den Tag gelegt werden. Und ob das denn früher auch schon so war. Und ja und nein. Also grundsätzlich war das früher tatsächlich nicht so. Ja? Grundsätzlich wurde auch früher viel hart Rad an Rad gekämpft. Aber es gab immer eine Grenze und zwar waren alle Piloten untereinander natürlich sich dessen bewusst, dass jeder Unfall potenziell tödlich ausgehen kann. Das war noch bis weit in die 80er, 90er Jahre definitiv der Fall. Entsprechend,
auch Alltag, dass Leute gestorben sind.
Ja, klar. Dementsprechend gab es natürlich auch ein Gentleman's Agreement unter allen Piloten. Und natürlich war es auch so, dass die Sicherheitsstandards damals noch komplett andere waren als heute. Also das geht natürlich alles ein bisschen damit einher, ja. Jetzt mache ich natürlich da das Fass auf, ja. Gibt es dieses Verhalten heute mehr und härter und sehen wir das einfach öfter, weil Strecken und Autos natürlich deutlich sicherer sind und die reale Gefahr, sich wirklich gegenseitig übel weh zu tun, deutlich geringer ist als früher. Kann man natürlich gern philosophisch drüber diskutieren. Und was das jetzt aber tatsächlich auf den Kopf dreht, ist, auch früher gab es dann schon solche Sachen. Und zwar verklären wir das heute wahrscheinlich mit einer gewissen Nostalgiebrille.
Mir fallen direkt zwei ein.
Ja, also Senna Prost zum Beispiel, ja, 1990, genau. Ja, wo Senna einfach den Prost komplett willentlich abgeschossen hat. Bei, naja, ich weiß nicht, in Suzuka, ja, Zufahrt zur Kurve 1 nach dem Start,
schnelle
haben die wahrscheinlich
Kurve
auch schon knapp 300 drauf gehabt. Und der, ohne mit der Wimper zu zucken, hat der Senna den Prost einfach abgeschossen, komme was wolle. Sehr, sehr fragwürdige Geschichte natürlich, damals ein Riesenskandal und heute schaut man natürlich ein bisschen anders drauf und Senna wird natürlich ein Stück weit zu Recht glorifiziert, ja. War ja eine absolut schillernde Figur und ein absolut genialer Pilot. Aber wer sagt uns denn jetzt, dass wir in 20, 30 Jahren über Verstappen nicht genauso reden? Und diese Vorfälle, über die wir uns heute wahnsinnig ärgern, weil sie einfach wirklich komplett daneben sind, dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja. Zumal ja glücklicherweise Senna Prost damals auch nichts passiert ist, ja, also keiner wurde verletzt dabei. Ist ja jetzt bis dato mit Verstappen und allen Kontrahenten genauso. Aber diese zwei Dinge würde ich dann gerne wirklich noch in den Raum werfen zum Nachdenken, bevor ihr uns einen Kommentar da lasst. Also berücksichtigt das auch und sagt uns auch gerne eure Meinung dazu. Ist es denn heute wirklich, sind die Fahrer heute schlampiger unterwegs oder gedankenloser, weil einfach die Gefahr geringer ist? Wie wertet ihr oder wie ordnet ihr das ein? Ja, das Verhalten von Max Verstappen heute gegen zum Beispiel einen Senna vor 30, 40 Jahren. Würde mich brennend interessieren, auf jeden Fall.
Tja, dann würde ich fast mal sagen, wir können uns den Rest eigentlich, damit die Folge nicht zu lang wird, für die Fahrernoten aufheben. Vielleicht zum Ende noch ein paar statistische Kuriositäten. 81 war bisher die einzige Saison, in der 6 Piloten mehr Rennen gewinnen konnten. 24 ist das jetzt auch der Fall. 81 waren es Nelson Piquet, Alain Prost, Reutemann, dessen Vornamen ich nicht kenne.
Carlos
Reutemann.
Carlos Reutemann.
Jacques Villeneuve, Lafitte, hilf mir.
Jacques Lafitte.
Und Alan Jones,
genau.
Und 24 sind es Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri und Carlos Sainz. Ja, und übrigens, Sergio Perez gehört jetzt zu den 7 Piloten, die am häufigsten Q1 die Segel streichen mussten. Häufiger hat es dann eigentlich nur noch Joe Guanyu und Valtteri Bottas erwischt. Das ist wenig verwunderlich.
Im schlechtesten Auto.
Logan Sargeant, der wahrscheinlich schlechteste Fahrer in der Saison. Und dann die beiden Alpinen, die auch nur Grütze irgendwie unterm Arsch hatten. Das bessert sich jetzt langsam bei Alpinen, aber die waren auch nicht konkurrenzfähig. Und dann Kevin Magnussen, der irgendwie auch so richtig on fire ist, seitdem er dann weiß, dass er nächstes Jahr nicht mehr dabei ist.
Irgendwie, ja.
Und dann kommt schon Sergio Perez und der scheint ja weiterhin irgendwie dabei zu sein. Wir werden das Ganze mal beobachten.
Er ist öfter in Q1 ausgeschieden als zum Beispiel Yuki Tsunoda oder Lance Stroll. Das ist auch,
hätte ich jetzt spontan
auch nicht gedacht. Ja, großartig, großartig auf jeden Fall. Trotzdem, wo du gerade Kevin Magnussen erwähnt hast, ich würde auch ganz gerne nochmal sagen, dass die Haas wieder super stark unterwegs waren. Wir machen ja eine Highlights-Folge und die beiden Haas und gerade insbesondere diesmal Kevin Magnussen war in Mexiko definitiv ein Highlight. Ja. Wie sehr wir das bewerten, seine Highlight-Worthiness, sage ich jetzt mal, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge, wo wir uns den Fahrernoten widmen und da haarklein ausklammbüstern, wie wir die Leistung aller 20 Piloten in Mexiko bewerten. Da werden auch Fahrer vorkommen wie Pierre Gasly, der war auch ein Highlight tatsächlich. Fernando Alonso, der sein 400. Rennwochenende hier in Mexiko hatte.
War nicht so lustig.
Der ist eher unter den Lowlights zu finden, glaube ich.
Da konnte er nichts dafür.
Ja, da konnte er nicht viel dafür tatsächlich. Beide Mercedes haben übrigens auch gezeigt, das war auch definitiv ein Highlight, wie man sich über viele, viele Runden lang duellieren kann, ohne aneinander zu geraten, ohne irgendwelche Strafen zu provozieren. Darüber werden wir definitiv auch ausführlicher sprechen. Aber für den Moment, denke ich, bleibt uns nur Carlos Sainz zu beglückwünschen. Er hat einen dominanten, hervorragenden Sieg herausgefahren. Der zweite in Folge schon in Austin war Charles Leclerc. In Mexiko führte kein Weg an Carlos Sainz vorbei. Forza Ferrari einmal mehr und tatsächlich, ironischerweise, noch ein Fun-Fact, obwohl Carlos Sainz gewonnen hat, ist er nach Mexiko rechnerisch raus aus dem Titelrennen. Er kann nicht mehr Weltmeister werden dieses Jahr.
Tja,
aber
so
Ferrari ist dafür McLaren auf den Fersen. Ferrari hat nämlich Red Bull jetzt endgültig überholt in der Konstrukteurswertung, liegt auf Platz 2 und jagt jetzt die McLaren. Schauen wir mal, was da abgeht.
Deswegen werden die jetzt auch dann als vorletztes erwähnt werden in unserer Tarn-Episoden-Episode. Also freut euch drauf, das soll es gewesen sein und wir sehen uns im nächsten Video.
Ciao, ciao.